Radio Sai, Deutschland.
Jai Saram. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen bei Radio Sai Global Harmony Deutschland. Heute sind wir wieder mit dem Programm Lesungen auf Sendung, in dem wir unter anderem Auszüge bringen aus Hörbüchern wie zum Beispiel Ramayana, den göttlichen Ansprachen von Bhagavan Sri Satya Sai Baba oder aus Büchern von bzw. über Bhagavan. Heute nun setzen wir die Reihe mit einer neuen Serie fort. Mit Auszügen aus Sein Leben, Satyam, Shivam, Sundaram, Swamis Biografie, deren erste vier Bände von Professor Narayana Kasturi geschrieben wurden. Diese Sendung legen wir Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Liebe und Dankbarkeit zu Füßen. Swami sagt in Band 2 seiner Biografie:
Die Freude, die im Herzen ergebener Verehrer aufwallt, ist es, die dem Herrn gefällt. Die Freude des Herrn ist wiederum die ersehnte Belohnung für solche Herzen. Ich habe die Bitten meiner Anhänger erhört und Kasturi erlaubt, das Buch zu schreiben. Der Titel Satyam Shivam Sundaram sagt aus, dass ich in jedem von euch gegenwärtig bin. Denn Satyam ist Wahrheit. Ihr weist jede Unterstellung von Unwahrheit von euch. Das wahre Ihr ist Wahrheit. Wie könntet ihr also irgendeine andere Bezeichnung gutheißen? Ebenso seid ihr Shivam, Freude, Beglückung, Zufriedenheit, Verheißung. Und außerdem ist das wahre Ihr Sundaram. Schönheit, Harmonie, Melodie, Symmetrie. Ihr seid der Atman, das reine Göttliche, der sich im Körper verfangen hat. Eine Welle von Satyam, Shivam, Sundaram, die sich auf dem Meer vom Satyam, Shivam, Sundaram, dem Herrn selbst, kräuselt. Mich kennenzulernen durch dieses Buch oder noch klarer durch das Buch eurer eigenen Erfahrung, das ist ein Teil der Menschheitsaufgabe heute.
Professor Kasturi kam 1948 zu Sri Satya Sai Baba. Er hatte ein bewegtes Leben hinter sich, war über 17 Jahre als Sekretär der Ramakrishna-Mission in Mysore tätig und kam in Berührung mit einigen der damaligen großen Meister wie Sri Ramana Maharshi, Sri Meher Baba und Sri Narayana Guru. In den Jahren von 1923 bis 1948 schrieb er viele Geschichten, Dramen und Essays, die voller Sarkasmus und Spott waren und seine Zweifel und seinen Unglauben über Sai Baba belegten. Doch nachdem er endlich seinen Lehrer, Meister und Gott in der Gestalt von Sri Satya Sai Baba gefunden hatte, fand in ihm eine außerordentliche Transformation statt. Er wurde und war einer der hingebungsvollsten Devotees von Swami. Er hinterließ uns dieses wundervolle Werk über das Leben und Wirken von Bhagavan Sri Satya Sai Baba in den vier Bänden Satyam, Shivam, Sundaram. Am 23. November 1961, dem Geburtstag von Sri Satya Sai Baba, legte Professor Kasturi Swami den ersten Band dieser Biografie zu Füßen. In der ersten Folge erfahren Sie einiges über das Dorf Puttaparthi und über die Familie, in die Sri Satya Sai Baba hineingeboren wurde. Sie schildert die Geburt Bhagavans und auf welch seltsam mysteriöse Weise sie bereits vorher angekündigt wurde. Schon in frühester Kindheit offenbarte Swami den Menschen um ihn herum hier und da seine Göttlichkeit. Der einzige in Swamis Familie, der seine Göttlichkeit schon sehr früh erkannte, war sein Großvater Kondamaraju. Die übrigen Familienmitglieder jedoch sahen in ihm nur das Kind Satyam.
Thank you. Dies ist die Geschichte des Herrn, der in Menschengestalt auf die Erde gekommen ist. Er verkörperte sich im Jahre 1926 in einem stillen kleinen Dorf mit Namen Puttaparthi in Südindien. Puttaparthi ist ein Fleckchen Erde, das sich in den Herzen der Menschen, die hier leben, einen Platz erobert hat durch Sagen, die sie als kostbaren Schatz in ihrem Gedächtnis behalten und durch eine Vergangenheit, die die Jugend inspiriert. Sein Name setzt sich zusammen aus Putta, das bezeichnet einen Ameisenhügel, den sich eine Schlange zu ihrer Behausung erwählt hat, und Parthi, was eine abgewandelte Form von Vartini, Vervielfacher, ist. Eine spannende Geschichte erklärt dem Wissbegierigen, wie der Ort zu diesem Namen kam. Vor langer, langer Zeit hieß das Dorf Golappali, Wohnstätte der Kuhhirten, ein Name voller Erinnerungen an Lord Krishnas Wundertaten und an die süßen Melodien seiner Flöte. Es war die Heimat reicher Hirten, und ihre gepflegten, gut genährten Tiere waren kräftig und schön. Die Kühe gaben reichlich Milch, unvergleichlich fett und süß, und jedes Haus war reich an Sahne und Butterschmalz. Eines Tages nun bemerkte einer der Hirten, dass seine Lieblingskuh mit leerem Euter von der Weide in den Hügeln zurückkehrte, und als er später heimlich ihre Bewegungen beobachtete, wunderte er sich sehr über ihr Verhalten. Sie schlich nämlich aus dem Stall, überließ ihr kleines Kalb der Obhut ihrer Schwestern und lief schnurstracks zu einem Ameisenhügel am Dorfrand. Der Hirte folgte ihr zu ihrem Stelldichein und wurde Zeuge eines ganz unglaublichen Schauspiels. Eine Kobra kam aus dem Ameisenhügel hervor, erhob sich auf ihren Schwanz, legte ihre Lippen behutsam an eine Zitze des Euters und trank mit offensichtlichem Behagen Milch. Den Hirten packte die Wut über den Verlust, den er durch diesen arglistigen Betrug erlitt. Er hob einen schweren Stein auf, zielte gut und schleuderte ihn auf die Kobra. Im Todeskampf verhängte die Schlange einen zornigen Fluch über alle Hirten des Dorfes. Mit ihren letzten Worten sagte sie voraus, dass die ganze Umgebung bald voller Ameisenhügel sein werde, die sich endlos vermehren. Und so geschah es. Das Vieh schwand dahin an Zahl und an Gesundheit, und bald konnte man in Golappali keine Kühe mehr aufziehen. Ameisenhügel breiteten sich überall aus, und man musste bald dem Dorf einen anderen Namen geben. Es hieß nun Valmikipura. Valmika ist ein Sanskritwort und heißt so viel wie Ameisenhügel oder umgangssprachlich Puttaparthi. In gewisser Weise gefiel dieser Name den Dorfältesten, denn Valmiki ist kein geringerer als der unvergessliche Heilige, der die Lebensgeschichte von Sri Rama besang, der der Menschheit den Weg zur Vollendung wies. Noch heute zeigen die Dorfbewohner als Beweis für diese schicksalsschwere Sage den Stein, rund und groß und mit einer leichten Einbuchtung auf einer Seite, den der wütende Hirte auf die wundersame Schlange schleuderte. Der Stein hat einen langen rötlichen Streifen, den man als Zeichen des Blutes der Kobra deutet. Der Stein wird in der Tat als Gopalaswami, als Herr in Hirtengestalt, verehrt. Wohl in dem Bemühen, den Fluch abzuwenden und das Vieh wieder gedeihen zu lassen. In einem Tempel im Dorf, der von den Alten erbaut wurde, ist der Stein aufgestellt und Generationen von Männern und Frauen haben sich ehrfurchtsvoll vor ihm verneigt. Der Stein zeigt inzwischen eine bemerkenswerte neue Eigenschaft, die Bhagavan Sri Satya Sai Baba vor einigen Jahren enthüllte. Er ließ den Stein waschen und auf die eingekerbte Stelle Sandelholzpaste streichen. Danach konnten alle die klaren Umrisse der Gestalt von Sri Gopala Swami erkennen, an eine Kuh gelehnt und mit der alle Welt verzaubernden Flöte an seinen Lippen. Manche der einfachen Dörfler schwören bis heute, dass sie die Melodie von Krishnas Atem hören können, der durch das gerade, hohle Rohr streicht. Seit diesem Tag hat der Fluch seine Kraft verloren und das Vieh gedeiht wieder in Puttaparthi. Die alte Festung, die sich halb verfallen im Osten des Dorfes erhebt, zeugt noch immer von der ehemaligen Herrschaft über die umliegenden Gebiete, von der Machtentfaltung und dem Glanz der Rajus dieses Ortes. Mit dem Chitravati, der die Bergschluchten herabstürzt und eine Seite des Ortes wie ein Wassergraben begrenzt, wie ein grüner Edelstein in einen Ring von Hügeln eingebettet, mit seinen Tempelglocken, die von allen Erhebungen ringsum erschallen, im Besitz des kostbaren Wasserspeichers von Chikaraya erbaut, an die Stadt grenzend, die nach Bukka benannt wurde, dem berühmten Herrscher von Vijayanagara, ist Puttaparthi die Wohnstadt von Lakshmi und auch von Saraswati. Das ist die Lobeshymne, mit der ein unbekannter Poet der Vergangenheit diesen Ort bedachte. Tatsächlich hat Puttaparthi etliche Schriftkundige und Gelehrte, Helden und wohlhabende Mäzene hervorgebracht. Die Familie der Rajus selbst war seit der Zeit des berühmten Weisen Venkavaduta für ihre Frömmigkeit bekannt. In früheren Zeiten baute und unterhielt sie nicht nur den Gopala-Swami-Tempel, selbst in heutiger Zeit errichtete Sri Ratnakaram Kondama Raju einen Tempel für Satya Bhama, die Gefährtin Lord Krishnas. Dieser Gottheit wird in Indien nur selten solche Verehrung zuteil. Kondama Raju pflegte seine eher ungewöhnliche Anerkennung für Satya Bhama damit zu erklären, dass ihn die Szenen eines denkwürdigen Traumes zu diesem Tempelbau angeregt hätten. Der Autor erinnert sich, wie jedes Mal, wenn ihm jenes eindrucksvolle Erlebnis in den Sinn kam, Tränen der Freude über seine runzeligen Wangen rannen. In dem Traum sah Kondama Raju Satya Bhama, die allein und verlassen im Freien steht und besorgt nach ihrem Herrn Ausschau hält, der soeben fortgegangen ist, um ihr die begehrten Paripata-Blumen zu holen. Aus Minuten werden Stunden, aus Stunden werden Tage, und noch immer gibt es kein Zeichen von Krishna. Schließlich bricht Satya Bhama in Tränen aus. Da erhebt sich ein schwerer Sturm mit Blitz und Donner und heftigen Regengüssen. Zum Glück sieht sie Kondama Raju in der Nähe vorüberlaufen und so bittet sie ihn, er möge ihr Zuflucht gewähren. Dieser Traum veranlasste ihn, einen geräumigen Tempel für die Gefährtin des Herrn zu errichten. Er war ein frommer Mensch und verbrachte die 110 Jahre seines irdischen Lebens in unverwandter Kontemplation Gottes. Er war ein Meister der Musik und der Schauspielkunst und kannte das gesamte Ramayana, die Lebensgeschichte Ramas, auswendig, und zwar in der Lepakshi-Version. Dies ist eine Reihe von Gesängen, die ein Dichter aus Lepakshi verfasste, der die Ereignisse in dramatischen Bildern und kunstvoller Ausschmückung beschrieb. Kondama spielte die Rolle des Lakshmana in allen Aufführungen des Ramayana, die in Puttaparthi und in anderen Dörfern der Gegend stattfanden. Seine Auftritte in dieser Rolle waren sogar in weit entfernten Orten gefragt, denn seine Darstellung der unerschütterlichen Hingabe und der bedingungslosen Ergebenheit Lakshmanas rührte die Herzen aller, die sie sahen. Viele hundert Male trat er auf Dutzenden von Bühnen auf, bis das Alter ihn schließlich am Spielen hinderte. Er war ein strenger Vegetarier, der alle heiligen Vorschriften des Hindu-Kalenders beachtete. Sein Häuschen lag ein wenig abseits von dem seiner Kinder und Enkel und war wie ein Ashram, der von Ramayana-Gesängen widerhallte. Es machte Kondama Raju Freude, seine Enkel um seine Lagerstatt zu versammeln und ihnen von Göttern und Gottmenschen zu erzählen. Und die Kinder wichen nicht von seiner Seite, denn er hatte die Gabe, durch seine großartige Erzählkunst Gestalten und Abenteuer vor ihren Augen lebendig werden zu lassen. Wir dürfen sicher sein, dass von allen diesen Kindern Satyanarayana der Liebling des alten Großvaters war. Denn der kleine Junge hatte eine bezaubernde musikalische Stimme und konnte selbst dem alten Herrn hier und da eine Lektion in der Schauspielkunst geben. Es gab noch einen weiteren Grund für die besondere Zuneigung Konda Marajus für Satyanarayana. Der Junge verabscheute nicht vegetarische Kost und blieb nicht einmal in der Nähe, wenn im Haus Fleischspeisen zubereitet wurden. Außerdem konnte der kleine Satyanarayana schon mit 6 oder 7 Jahren sehr gut kochen. Er war so intelligent und einfallsreich, dass er aus den spärlichen Vorräten im Hause des Großvaters die köstlichsten Gerichte zubereiten konnte und das alles mit größter Bereitwilligkeit und noch dazu unglaublich schnell. Baba selbst erzählte, wie er sich an den Herd des Großvaters begab und Reis, Curries, Chutney und was noch so dazu gehört, in viel kürzerer Zeit zubereitete als seine Mutter, die in ihrer eigenen Küche noch dazu die Unterstützung ihrer beiden Töchter hatte. In seinen letzten Lebensjahren wurde Konda Maraju von allen Devotees besucht, die zu Sri Satyasai Baba kamen, um dessen Segen zu empfangen. Wenn Konda Maraju sich dann mühte, ihren ehrerbietigen Gruß aufrecht stehend entgegenzunehmen, sah man ein Leuchten in seinen Augen, das verriet, wie froh und dankbar er war, dass der Herr in seiner Familie geboren worden war. Konda Maraju lebte bis zum Jahre 1950 und er starb in Frieden, während er sich laut die Verse vorsang, mit denen Sri Rama den sterbenden König Vali von Vanara tröstete. Wahrlich ein Leben, das es verdient, in der Geschichte der Heiligen verewigt zu werden. Seine Frau Sri Lakshama starb etwa 20 Jahre vor ihm. Sie war eine sehr fromme Frau, deren Leben sich am religiösen Kalender in seiner Abfolge von Fastenzeiten, Gelübden und Nachtwachen orientierte. All dies beachtete sie aufs Sorgfältigste, ohne Mühe, Kosten oder Unbequemlichkeiten zu scheuen. Ihr Blick war unverwandt auf den Segen der göttlichen Mächte gerichtet, den die heiligen Schriften als Lohn für solch eine Lebensweise zusichern. Sri Konda Maraju hatte 2 Söhne, die er beide nach dem Weisen Venkavadrata benannte, nämlich Peda Venkapa Raju und China Venkapa Raju. Auch hatten sie von ihm die musikalisch-literarische wie auch die schauspielerische Begabung geerbt, ebenso seine Frömmigkeit und schlichte Wesensart. Der jüngere der beiden besitzt eine größere Vielfalt an Talenten, die sich nicht nur auf dem Gebiet der literarischen Dichtung zeigen, sondern auch auf dem der Herstellung von Arzneien und Talismanen nach überlieferten Rezepturen. Peda Venkapa Raju wurde einst von seinen Eltern in das Dorf Kolimigundla mitgenommen, das im Bezirk von Koikundla im Distrikt Kurnoi liegt. Die Familie besaß dort etwas Land, das langfristig auf 20, 30 oder sogar 40 Jahre verpachtet war. Der Besuch sollte den Jungen hauptsächlich mit der Gegend und mit den Pächtern vertraut machen. Konda Maraju hatte jedoch noch etwas anderes im Sinn. Es gab in diesem abgelegenen Ort einige entfernte Verwandte, die er gern näher nach Puttaparthi gebracht hätte. In der Tat machten die Reisenden bereits einige Meilen vor Kolimigundla Bekanntschaft mit den täglichen Gefahren, unter denen jene Verwandten ihr Leben fristeten. Denn als sie gerade den Wald von Parlepali durchqueren wollten, gaben ihnen einige Wohlmeinende den guten Rat, sich eine stärkere Begleitung zu suchen, da der Wald ein Räubernest geworden sei. Gerade 2 Tage zuvor sei kaltblütig eine 6-köpfige Familie ermordet worden, die nichts ahnend in die Falle gegangen war. So ließ Sri Supa Raju von Kolimigundla sich überreden, in das Dorf Karnatanagapali umzusiedeln, das am östlichen Ufer des Chitravati-Flusses direkt gegenüber von Puttaparthi liegt, doch nicht ohne die Verlockung eines ansehnlichen Preises, den Konda Maraju ihm vor Augen hielt. Dieser bestand in nichts Geringerem, als dass die Tochter Suparajus, Ishwaramma, Kondamas älterem Sohn Peda Venkaparaju, zur Braut gegeben wurde. Auf diese Weise kam sie zustande, die segensreiche Hochzeit zwischen Peda Venkaparaju und Ishwaramma. Das glückliche Paar wurde mit einem Sohn und zwei Töchtern gesegnet. Seshama Raju, Venkama Raju und Parvatama in dieser Reihenfolge. Ein paar Jahre vergingen und Ishwaramma wünschte sich einen weiteren Sohn. Sie betete zu den Dorfgottheiten, verrichtete die Satyanarayana-Anbetung und hielt eine Reihe von strengen Gelübden ein, die mit Nachtwachen und Fasten verbunden waren. Shri Satya Sai Baba sagte einmal zu jemandem, der ihn bat, er möge seine Stadt besuchen. »Natürlich komme ich. Wenn ich von so weit her wie Vaikuntha heruntergekommen bin, wie könnte ich es da ablehnen, auch noch diese kurze Strecke zurückzulegen?« Der Herr in Vaikuntha erhörte die Gebete der Mutter. Er entschied sich für den Ort, an dem er Menschengestalt annehmen wollte, und er kam. Das leibliche Gewand, das der Herr aufs Neue anzulegen gewillt war, formte sich und wuchs von Woche zu Woche. Geheimnisvolle Anzeichen der bevorstehenden Inkarnation unterbrachen das Gleichmaß, in dem das Familienleben Peda Venkappas dahinfloß. Da gab es zum Beispiel das Ertönen der Tambura. Venkappas Brüder und sein Vater interessierten sich alle sehr für die dörflichen Aufführungen von Szenen aus den Puranas, den Götterlegenden, und da ständig das eine oder andere Stück zu Hause geprobt wurde, gab es eine ziemlich große Tambura im Haus, die an der Wand lehnte, und neben ihr stand eine Trommel, Madala genannt. Die beiden Instrumente schwiegen nur dann, wenn die Hausbewohner sich abends schlafen gelegt hatten. Als jedoch die Geburt des von Ishwaramma ersehnten Sohnes nahe bevorstand, erwachte das Haus gegen Mitternacht, manchmal auch später, davon, dass die Tambura ganz von selbst erklang und die Trommel schlug den Rhythmus wie von Meisterhand gespielt. Die Dorfweisen verkündeten unterschiedliche Erklärungen für dieses Phänomen, aber sie machten das Geheimnis dadurch nur noch größer. So reiste Peda Venkaparaju eilig nach Bukapatnam, wo es einen Schriftkundigen gab, dessen Urteil er vertrauen konnte. Der Gelehrte meinte, es handle sich um eine glückverheißende Erscheinung. Es bedeute, dass eine wohltätige Macht gegenwärtig sei, die Harmonie, Melodie, Ordnung, Symmetrie, spirituelle Erbauung und Freude verbreite. Am 23. November 1926 wurde der Sohn geboren. Es war die Zeit des Sonnenaufgangs. Die Dorfbewohner sangen die Namen Shivas, weil es Montag, der Tag Shivas war und noch dazu ein Tag im heiligen Monat Kartika, der auch dem Gottesdienst und der Verehrung Shivas geweiht ist. Dazu kam, dass dieser Tag sich noch aus einem weiteren Grund besonders zur Shiva-Anbetung eignete. Der Aszendent dieses Tages war Ardra, Shivas Stern. Bei solch seltenem Zusammentreffen von Monat, Tag und Stern hielt man ganz spezielle Gottesdienste in den Tempeln des Herrn ab. Das Jahr hieß Akshaya, das nie schwindende, das immer volle. Die Mutter hatte soeben getreu ihrem Gelübde ihre Satyanarayana-Anbetung beendet, natürlich etwas in Eile, denn während sie noch die letzten heiligen Handlungen vollzog, kündigten sich schon die Wehen an. Als Ishwaramma es den anderen sagte, wurde die Nachricht ihrer Schwiegermutter Lakshama überbracht, der frommen alten Herrin des Hauses. Es stellte sich aber heraus, dass diese zum Priester gegangen war, um der Satyanarayana Puja beizuwohnen. Die Boten fanden sie dort und drängten sie heimzukehren, doch sie war so voller Vertrauen auf die Gnade Satyanarayanas, so unerschütterlich in ihrer Hingabe und in ihrem disziplinierten Festhalten an den religiösen Übungen, dass sie es von sich wies, sich antreiben zu lassen. Sie ließ ausrichten, sie werde nach der Anbetung die heiligen Opfergaben zu Ishwarama bringen, doch keinesfalls werde sie ihre Gebete abbrechen. Sie beendete voller Konzentration das Ritual, ging nach Hause und übergab ihrer Schwiegertochter die Blumen und das geweihte Wasser. So nahm Ishwarama am Segen des Herrn teil. Im nächsten Augenblick war der Herr geboren. Und über dem Horizont ging die Sonne auf. Baba weist auf eine Besonderheit dieser Manifestation hin. Die Inkarnation wurde nicht von dem Ort ihrer physischen Geburt entfernt. Denn er hat genau diesen Ort zum Zentrum seiner Mission, die den Menschen Linderung bringen wird, gewählt. So musste sich Puttaparthi an jenem Novembermorgen zweifach glücklich schätzen, denn der Avatar hatte jenes Dorf für seine Geburt und als seine Wohnstadt erwählt. In der Tat bot das Dorf, dessen Name reich an Ameisenhügeln, bedeutet dem Kind einen angemessenen Willkommensgruß. Im Wochenbettzimmer befand sich eine Schlange. Die Frauen bemerkten sie lange Zeit nicht. Doch als das Kind, das auf einem Polster aus Tüchern lag, auf eigenartige Weise von etwas Darunterliegendem auf und ab bewegt wurde, beobachteten sie es mit angehaltenem Atem, und als sie schließlich der Sache auf den Grund gingen, entdeckten sie eine Kobra unter dem Polster. Die Schlange spielte die Rolle der Weltenschlange, der Shesha, für den, welcher auf der Weltenschlange ruht. Das Baby war von unbeschreiblichem Liebreiz. Wen wundert es, denn schon in der Wiege verfügte es über alle yogischen Kräfte, von denen Patanjali sagt, dass sie bereits bei der göttlichen Geburt da sind. Baba hat erklärt, dass er schon vor seiner Geburt gewusst habe, wo er geboren werden würde. Er sagte auch, er sei von Geburt an mit all den Wunderkräften ausgestattet gewesen, die er später seinem Willen entsprechend nach und nach offenbarte, wenn er die Zeit dafür kommen sah. Man darf daraus folgern, dass der Kopf des Babys von einem leuchtenden Schein umgeben war und dass sein Lächeln von überirdischer Schönheit war und eine himmlische Kraft besaß, alle Herzen zu bezaubern. Vor einigen Jahren sagte Baba zu mir: »Nachts schlafe ich nicht. Ich denke dann an die Ereignisse meiner früheren Manifestationen und ich lächle innerlich, wenn die Erinnerungen vorüberziehen.« Man darf deshalb vermuten, dass die kleinen Lilien des Lachens und die Rosenknospen der Freude, die aus der Wiege drangen, aus den Erinnerungen an frühere Herabkünfte und Abenteuer erblühten. Das Kind wurde Satyanarayana genannt, da die Verbindung zwischen der Anbetung dieser besonderen Form Gottes und der Erfüllung ihres sehnlichsten Wunsches der Mutter äußerst bedeutungsvoll erschien. Als man beim Ritual der Namensgebung dem Baby seinen Namen ins Ohr flüsterte, schien es zu lächeln, denn der Vorschlag für diesen Namen musste wohl unauffällig von ihm selbst gekommen sein. Wie kann man anders erklären, dass die erste Voraussetzung für spirituellen Fortschritt, wie sie heute von Baba gelehrt wird, Satya, die Wahrheit selbst ist? Derjenige, der die Wahrheit verkörpert und vertritt, konnte sich selbst keinen passenderen Namen geben. Das Kind wurde zum Liebling des gesamten Dorfes Puttaparthi und die Bauern und Hirten wetteiferten darin, es zu streicheln, es zu füttern und mit seinen schönen seidigen Locken zu spielen. Sein bezauberndes Lächeln zog jeden an. Peda Venkaparajus Haus war immer voller Besucher, die unter irgendeinem Vorwand kamen und dann blieben. Sie setzten sich neben die Wiege, sangen Wiegenlieder, überschütteten das Kind mit Zärtlichkeiten und vergaßen darüber ihr eintöniges Leben. Bald duftete es im ganzen Haus nach Jasminblüten. Wie eine angezündete Lampe bewegte Satya sich im Haus. Lachen erklang in den Straßen, wenn er sein süßes Vokabular an Tönen hervorbrachte. Alle bemerkten mit Erstaunen, dass er liebend gern große Vibhuti-Male auf der Stirn trug und darauf beharrte, dass sie stets erneuert wurden, wenn sie verwischt waren. Ebenso wollte er einen kreisrunden Kumkumfleck mitten auf seiner breiten Stirn haben, auch wenn seine Mutter ihm aus Angst vor dem bösen Blick selten diesen Wunsch erfüllte. So half er sich selbst, indem er nach dem Kumkumdöschen in den Taschen seiner Schwestern suchte und sich den Fleck auf die Stirn malte. Er ist Shiva, er ist Shakti. Er muss beides, Vibhuti und Kumkum auf der Stirn tragen. Er hielt sich von Orten fern, wo Schweine, Schafe, Kühe und Geflügel geschlachtet oder gequält oder wo Fische im Netz gefangen oder geangelt wurden. Er mied Küchen und Gefäße, in denen Fleisch oder Geflügel zubereitet wurde. Wenn in Verbindung mit der nächsten Mahlzeit ein Huhn ausgesucht und darüber gesprochen wurde, pflegte der kleine Satyanarayana zu ihm hinzulaufen, es an die Brust zu drücken und zu streicheln, als solle die Extraliebe, die er über es ausschüttete, die Erwachsenen dazu bewegen, ihr Vorhaben aufzugeben und das Tier am Leben zu lassen. Die Nachbarn nannten ihn wegen dieser Abneigung und wegen seines Ausmaßes an Liebe zur Schöpfung Brahma Jnanin, einen um Gott Wissenden. Bei solchen Anlässen rannte er zum Hause der Karnams, denn diese waren Brahmanen und Vegetarier, und nahm von Supama, der alten Dame, die dort wohnte, Speisen, die sie ihm anbot, an. Er wehrte sich selten, wenn er von Spielkameraden grob behandelt wurde. Die Eltern erfuhren von solchen Misshandlungen nur durch andere Kinder, die den Vorfall miterlebt hatten, nie aber von Satya, der weder Schmerz noch Unbehagen zu empfinden schien. Er sagte immer nur die Wahrheit und nahm nie Zuflucht zu den üblichen Notlügen, mit denen furchtsame Kinder ihre Fehler zu verbergen suchen. Dieses Verhalten war bei ihm so ausgeprägt, dass ein Spaßvogel ihm einmal den Spitznamen »Brahmanenkind« gab. Das war in der Tat eine zutreffende Bezeichnung. Der Spaßvogel dürfte kaum gewusst haben, dass dieses Kind, über das man jetzt lachte, in seinem früheren Leben in Shirdi erklärt hatte, dieser Brahmane kann Hunderttausende von Menschen auf den rechten Weg bringen und sie zu ihrer wahren Bestimmung führen. Bereits im zarten Alter von 3 oder 4 Jahren verhielt sich dieser Brahmane so, als ob sein Herz angesichts menschlichen Leidens schmelze. Jedes Mal, wenn ein Bettler vor der Tür stand und laut seine Stimme erhob, ließ Satya alles stehen und liegen, rannte in die Küche und zwang seine Schwestern, Brot und Nahrung zu verteilen. Begreiflicherweise waren die Erwachsenen über die endlosen Reihen ausgestreckter Hände irritiert. Sie verloren oft die Beherrschung. Manchmal geschah es, dass sie einen Bettler davonjagten, ehe Satya ihm helfen konnte. Dann weinte das Kind so laut und ausdauernd, dass man den Bettler zurückholen musste, damit das Gejammer aufhörte. Die Erwachsenen meinten, man müsse dieser teuren und unangebrachten Freigebigkeit einen Riegel vorschieben, und so nahm die Mutter den Jungen manchmal beiseite und drohte ihm mit dem Finger. »Hör gut zu! Du kannst ihm zu essen geben, aber denk daran, dass du dann hungern musst!« Das entmutigte das Kind jedoch nicht. Es lief wie immer ins Haus, brachte dem hungrigen Menschen, der vor der Tür stand, zu essen und erschien selbst nicht zum Mittag- oder Abendessen. Niemand und nichts konnte ihn dazu bewegen, seinen Teller anzurühren. Aber der kleine Satya hatte einen geheimnisvollen Besucher, der ihm zu essen gab. Denn wenn er Nahrung verweigerte und oft tagelang standhaft blieb, konnte man in seiner Aktivität und in seinem Bewegungsdrang keine Spur von Schwäche bemerken. Ishwarama berichtete, er pflegte zu behaupten, er habe bereits gegessen. Er sagte dann, dass ein Tata, ein alter Mann, ihm reichlich zu essen gegeben habe, und zwar kleine Milchreisbällchen. Sein voller Magen bewies es. Außerdem gab das Kind freiwillig einen weiteren eindeutigen Beweis. Es ließ die Mutter an seiner rechten Hand riechen, und siehe da, der kleinen Handfläche entströmte ein so köstlicher Duft von Butterschmalz und süßer Milch, wie sie ihn nie zuvor genossen hatte. Aber ein Rätsel blieb es dennoch. Wer war dieser Tata, der unsichtbare Besucher, der seltsame Ernährer dieses kleinen Kindes? Als Satya alt genug war, um auf der Straße herumzulaufen, suchte er sich die Krüppel aus, die Blinden, die Altersschwachen und Kranken und führte sie an der Hand zur Schwelle seines Elternhauses. Die Schwestern mussten aus Vorratskammer und Küche etwas Essbares zusammensuchen und es in die Schale des Bettlers tun, während der kleine Meister zufrieden zuschaute. Alle Mütter und Väter des Dorfes stellten Satya Narayana ihren Kindern gegenüber so oft als Vorbild hin, dass die Kinder begannen, ihn Guru, spiritueller Lehrer, zu nennen. Satyas Eltern und viele andere sollten dies unter denkwürdigen Umständen erfahren. Es war am Ramanavami-Tag, dem Geburtstag von Rama, und die Prozession nahm spät in der Nacht ihren Weg durch das ganze Dorf. Ein riesiges Bild von Sri Rama war auf einem blumengeschmückten Ochsenkarren aufgestellt worden. Daneben saß ein Priester, der dafür sorgte, dass die von den Familien dargebotenen Blumengirlanden um das Bild gelegt wurden und dass der gespendete Kampfer ordnungsgemäß angezündet und vor dem Bild geschwenkt wurde. Der Klang der Blasinstrumente und Trommeln weckte die Schlafenden auf, und so bewegte sich der Zug langsam über die holprigen Straßen. Plötzlich bemerkten die zwei Schwestern, dass der kleine Satya nicht zu Hause war. Eine Suchaktion begann. Die Männer rannten aufgeregt umher, denn es war bereits nach Mitternacht. Doch gerade in diesem Augenblick tauchte der Festwagen mit Sri Rama vor Pedavenkappa Rajus Haus auf und lenkte die Aufmerksamkeit auf sich. Als die Hausbewohner an der Tür erschienen, sahen sie zu ihrer größten Überraschung den fünfjährigen Satya auf dem Wagen, festlich gekleidet und mit offensichtlicher Autorität unter Sri Ramas Bild thronend. Auf die Frage an die Begleiter, warum er dort oben sitze und nicht mit ihnen auf der Straße gehe, kam prompt die Antwort: »Er ist unser Guru!« »Ja, er ist der Guru, der spirituelle Meister der Kinder aller Zonen und aller Zeiten.« Es gibt in Puttaparthi eine kleine Grundschule und auch Satya besuchte sie, zusammen mit den Gleichaltrigen, allerdings zu einem edleren Zweck als Schreiben und Lesen zu lernen. Damals benutzte man an jener Schule eine interessante Bestrafungsmethode, um die Schüler zur Pünktlichkeit zu erziehen. Wer das Glück hatte, das Klassenzimmer als Erster zu betreten und den Lehrer zu begrüßen, ging ebenso wie der Zweite straffrei aus. Jeder aber, der später kam und sei es auch aus triftigem Grund, bekam den Rohrstock zu spüren. Die Zahl der Schläge richtete sich nach dem Platz in der Liste der zu spät kommenden. Je später, desto größer. Um dieser Folter zu entgehen, versammelten sich die Kinder bei jedem Wetter schon lange vor Sonnenaufgang unter dem Vordach des Schulhauses, bei Regen und bei Nebel. Satya bemerkte ihre Not und hatte Mitleid mit seinen zitternden Spielkameraden. Er ging zu ihnen unters Vordach, schleppte Hemden, Handtücher und Beinkleider aus seinem Elternhaus herbei, packte sie darin ein und machte es ihnen bequem. Die Erwachsenen zu Hause merkten es bald, und da sie nichts weiter tun konnten, schlossen sie alle Kleider ein, deren Verlust sie sich nicht leisten konnten. Satyanarayana war ein frühreifes Kind. Er lernte mehr, als irgendjemand ihm beibringen konnte, und schneller als die meisten anderen. Er konnte alle Lieder und Hymnen singen, die zu Hause für die Dorfaufführungen einstudiert wurden, und im zarten Alter von 7 oder 8 Jahren komponierte er schon einige bewegende Lieder, die die Laienschauspieler erfreut für die öffentlichen Aufführungen übernahmen. Im Alter von etwa 8 Jahren wurde Satya für reif befunden, in die höhere Schule von Bukkapatnam, ungefähr 2,5 Meilen von Puttaparthi entfernt, überzuwechseln. Er musste die Entfernung bei Sonne und Regen, über steinige Dämme und schlammige Felder zu Fuß zurücklegen und je nach der Jahreszeit auch durch Wasser waten, das ihm manchmal bis zum Hals reichte. Seine Büchertasche hielt er dabei auf dem Kopf. Er musste früh aufbrechen nach einer Mahlzeit aus kaltem Reis und Joghurt, oder gekochtem Ragi-Reis mit Chutney, Köstlichkeiten, an die er sich heute noch erinnert. Seine Mittagsmahlzeit trug er in der Tasche bei sich und so zog er mit seinen Kameraden Tag für Tag nach Bukapatnam. Er war mein Schüler in der 8. Stufe, schreibt Sri B. Supanachar in einem Buch, das 1944 herauskam. Als Schüler war er ein offener, unauffälliger, ehrlicher und wohlerzogener Junge, fährt er fort. Unauffällig. Mit welch großer Selbstdisziplin muss Baba seine mannigfaltigen göttlichen Kräfte im Zaum gehalten haben, bis die Welt reif war für seine Offenbarung. Sri V. C. Kondappa, ein anderer Lehrer, der den Schüler später als göttlichen Avatar verehrte, sagt ebenfalls im gleichen Buch: Er war sehr gehorsam und einfach. Nie sprach er mehr als unbedingt erforderlich. Gewöhnlich kam er etwas früher zur Schule, versammelte die Kinder um sich, stellte ein Bild oder eine Götterstatue auf und hielt mit den Blumen, die er selbst mitgebracht hatte, eine Andacht, schwenkte die Kampferflamme, Arati, und verteilte die geweihte Speise, Prasada. Die Jungen scharten sich um ihn wegen der Dinge, die er aus seinem leeren Beutel nahm. Fragte man ihn danach, so erklärte er eine gewisse Grama-Shakti, eine gemeinschaftliche Kraft, gehorche seinem Willen und erfülle alle seine Wünsche. Einer seiner Lehrer sollte die Macht dieser Grama-Shakti einmal erfahren. Baba schien im Unterricht oft unaufmerksam zu sein, denn er war, wie er später sagte, damit beschäftigt, Bhajans und die 108 Namen Gottes zu komponieren und zu kopieren, um sie dann an seine Kameraden zu verteilen. Eines Tages bemerkte der Lehrer, dass Satya nicht aufschrieb, was er gerade diktierte. »Er gibt der Klasse ein schlechtes Beispiel«, dachte er und rief, »alle, die nicht mitgeschrieben haben, aufstehen!« Nun, Satya war der einzige Übeltäter und wurde nach dem Grund gefragt. Satya antwortete ganz unbefangen und direkt: »Sir, warum sollte ich es aufschreiben? Ich habe verstanden, was Sie diktiert haben. Fragen Sie mich irgendetwas und ich werde richtig antworten.« Aber der Lehrer fühlte sich in seinem Stolz getroffen und er dachte bei sich, der Junge müsse dafür büßen. Deshalb befahl er Satya, sich auf die Bank zu stellen und dort bis zum Schulschluss stehen zu bleiben. Satya gehorchte, und die ganze Klasse ließ bedrückt den Kopf hängen. Keiner fühlte sich wohl dabei, an dem Tag auf der Bank zu sitzen, während ihr Guru im gleichen Raum unbequem auf einer Bank stehen musste. Die Glocke schellte und der Lehrer der nächsten Unterrichtsstunde betrat die Klasse. Es war Janab Mehbub Khan, der den kleinen Satya über alle Maßen schätzte und liebte. Baba beschreibt ihn heute noch als Pavitratman, eine hochentwickelte Seele. Er unterrichtete Englisch und seine Unterrichtsmethode sowie sein Umgang mit den Schülern waren so ernsthaft und dabei so gewinnend, dass seine Schüler alle Lektionen in- und auswendig konnten. Er war ein alter Junggeselle und er behandelte Satya mit einzigartiger Zuneigung, die an den Fakir erinnerte, der sich Shirdisais annahm. Er pflegte dem Jungen Kuchen und kleine Leckerbissen aufzunötigen, wobei er ihn mit 100 Argumenten zum Kosten überredete. So pflegte er zu sagen, sein Haus sei für die Zubereitung der Speise besonders gründlich gereinigt worden, denn er wusste, dass Satya alles verschmähte, was auch nur im Entferntesten mit nicht-vegetarischer Kost in Berührung gekommen war. Er selbst, so sagte er dann, habe noch nichts davon gegessen, denn er wollte Satya zuerst kosten lassen. Oft saß er lange Zeit schweigend da, strich Satya übers Haar und flüsterte fast unhörbar: »O Satya, du bist ein wunderbarer Junge. Du wirst Tausenden helfen. Du bist eine große Kraft«, oder ähnliche Worte. Als Mehbub Khan die Klasse betrat, erschrak er sehr, Satya Narayana auf der Bank stehend vorzufinden und den Lehrer immer noch auf seinem Stuhl. Er fragte ihn, warum er den Stuhl nicht frei mache. Der andere flüsterte, dass dann, wenn er aufstehe, auch der Stuhl sich mit ihm erhebe. Er sei in der Tat an ihm festgeklebt, er wisse nicht wie und warum. Die Jungen verstanden das Getuschel und lachten über die Notlage des Lehrers. Sie sagten, es könne nur mit einem Zauberspruch Satyas zusammenhängen. Der Lehrer vermutete etwas Ähnliches und Mehbub Khan bestätigte seine Ahnungen. Satya wurde gebeten, von der Bank herunterzusteigen, und augenblicklich löste der Stuhl sich und der Lehrer konnte sich wieder frei bewegen, ungehindert durch etwaige anhaftende Möbelstücke. Als Baba diese Geschichte Jahre später erzählte, sagte er, es sei sein Wille gewesen, und zwar nicht aus Zorn über den Lehrer, denn er habe keinen Zorn in sich, sondern einfach, um sich kundzutun und die Menschen schrittweise auf die Offenbarung seiner Aufgabe und seines wahren Wesens vorzubereiten. Selbst in diesem zarten Alter war der kleine bezaubernde Prinz für die anderen Dorfkinder bereits ein spiritueller Lehrer. Getreu seinem Spitznamen Brahmagnanin, der ihm wegen seines ausgeglichenen Wesens gegeben worden war, zeigte er durch Vorbild und Beispiel, dass die kleinen Freuden dieser begrenzten Welt sich dürftig ausnehmen gegen die höchste Seligkeit, die Gebet und Kontemplation mit sich bringen, die Entsagung und Zufriedenheit schenken können. Ihm gefielen nur Geschichten von Heiligen, die in diesen Tugenden aufgingen. Die Söhne Kondamarajus und eine seiner Töchter lebten alle zusammen, und so wuchs Satya inmitten von 18 bis 20 Kindern auf, wie Krishna in Brindavan. Ein Kind, das Satyas Anerkennung gewinnen und einige von den Pfefferminzbonbons bekommen wollte, die er aus leeren Tüten hervorholte, musste sauber und ehrlich sein. Satya selbst war das Vorbild. Kondamaraju erzählte dem Schreiber einmal, dass dann, wenn der Schneider geholt wurde, um für alle Kinder Hemden zu nähen, zu diesem Zweck verschiedenfarbige Stoffe aus dem Laden in Bukapatnam mitgebracht wurden. Satya sagte dann immer, jeder soll den Stoff bekommen, den er sich aussucht. Was übrig bleibt, ist gut genug für mich. Dies erinnert mich an einen Ausspruch, den er vor ein paar Jahren in Prashanti Nilayam tat. Ich habe keine Ländereien, die ich mein eigen nennen und bestellen könnte, um meine Nahrung anzubauen. Jedes Stückchen Land ist schon auf den Namen eines anderen eingetragen. Und so wie Leute ohne Land darauf warten müssen, dass der Wasserteich im Dorf eintrocknet, damit sie rasch den Grund pflügen und etwas für sich selbst anbauen können, so baue auch ich meine Nahrung, nämlich Glückseligkeit, in den ausgetrockneten Wasserreservoirs von betrübten Herzen an. Kondamaraju erkannte natürlich damals nicht die Bedeutung von Satyas Haltung des Verzichts, er war einfach nur stolz. Schon als kleines Kind lehnte Satya alle Sportarten und Spiele ab, die Grausamkeit und Schmerzen hervorriefen. Er erlaubte seinen Kameraden nicht, dem Ochsenkarrenrennen im trockenen Sandbett des Flusses zuzuschauen, das alljährlich beim großen Ekadashi-Fest veranstaltet wurde, denn er hatte etwas dagegen, dass den Tieren zum zweifelhaften Ruhm ihrer Besitzer die Schwänze verdreht wurden und dass diese gepeitscht wurden. Als Satya etwa 10 Jahre alt war, gründete er in Puttaparthi eine Pandari-Bhajan-Gruppe, wie es sie bereits in einigen Nachbardörfern gab. Die Gruppe bestand aus etwa 16 bis 18 Jungen, die einheitliche safrangelbe Kleidung trugen. Jeder der Jungen hielt eine Fahne in der Hand und trug ein Schellenband am Gelenk. Sie tanzten zu den Klängen von Volksliedern und Balladen, die das Verlangen der Pilger nach dem Segen, Darshana, Pandurangas beschrieben, die von der Mühsal der langen Pilgerreise sangen und von dem Bestreben, das Heiligtum so schnell wie möglich zu erreichen, von ihrer Freude beim ersten Erblicken der Tempelspitze und so weiter, alles in einfacher, zu Herzen gehender Poesie. Solche und andere Gesänge brachte Satya den Kindern bei. Er dichtete auch selbst einige Lieder, die Szenen aus den Bhagavatam zum Inhalt hatten, wo die Gopis sich bei Mutter Yashoda über Krishnas Streiche beschweren. Yashoda schilt den Kleinen, nennt ihn einen Dieb und einen Schelm, aber Krishna beteuert seine Unschuld. Mit Yashoda und Krishna in der Mitte und den im Kreis um sie herum tanzenden Gopis waren sie eine Attraktion für das ganze Dorf. Baba spielte entweder die Rolle der Mutter oder des Kindes, und sein Tanz, seine Dialoge und seine Musik verstärkten noch den Zauber dieser Bhajans. Satya war natürlich der Mittelpunkt der Gruppe als Organisator, Schatzmeister, Lehrer, Komponist und Vorsänger. Er spielte jede Rolle so vollkommen, dass die Dorfbewohner vor ihren Augen die Orte Mathura und Vrindavan entstehen sahen, und es war, als ob Bala Gopala, der Kuhhirtenjunge, mit seiner Flöte die Gopis, die Kühe und Kälber, die Bäume und selbst den Fluss Yamuna verzauberte.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten die erste Folge der neuen Serie Satyam Shivam Sundaram. Am dritten Sonntag des nächsten Monats, zur gleichen Sendezeit, fahren wir mit dieser Serie fort. Sie erfahren von Bhagavans Kindheit und Jugend und dem Beginn seiner von ihm selbst festgesetzten Mission hier auf Erden. Es verabschiedet sich das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Moderation Inge Sadai. Om Sai Ram. Mögen alle Wesen in allen Welten glücklich sein. Om Shanti, Shanti, Shanti.